Ja, Mann. Ja. The Hype is real. 2 Live ist zurück. Und ich möchte Ingmar mal fragen, auch anlässlich meines 35. Geburtstags, für welche Hypes bist du zu alt, beziehungsweise verstehst du sie nicht?
Also ich habe auf alle diesen Hype um Kanada noch nicht verstanden. Und da kommt meine Frage ins Spiel. Und Luke wird mir heute mal sehr, sehr viel über Kanada erzählen. Und ihr werdet auch sehr, sehr viel lernen über Hypes und Kanada.
2 Live mit Luke und Ingmar.
So, ich sehe Herrn Luke Mockridge nicht in seiner eigenen Wohnung, also offensichtlich, also an der Ausstattung habe ich es erkannt, das muss, sagen wir mal, eine ländliche Region sein mit einem Hotel, das, sagen wir mal, nicht so viel Wert legt auf Sternebewertung.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich bin jetzt 35 und feiere meinen eigenen Geburtstag nach, indem ich hier live sende aus dem Interkontinental in Celle. Für eine Übernachtung, die 85 Euro gekostet hat. Ich habe mich spontan hier noch mit eingebucht, weil ich keinen Bock auf Nightliner hatte.
Ja, das ist doch nicht so schlecht. Das kann man durchaus machen, aber da bist du ja willkommen in meiner Welt wieder, weil sind ja auch Hotels, die ich sehr oft sehe. Ich wollte sagen, du bist ja meistens mit diesem riesen Bus dann unterwegs, oder nicht?
Genau, und ich war jetzt über meinen Geburtstag 2 Tage in Amsterdam und schön romantisch auf dem Hausboot gepennt. Und das sah auf den Bildern größer aus, als es dann in echt war. das kenne ich von mir selber, wenn ich Dickpics schicke. Und das war so 1,80 und ich bin ja 1,90 und bin nur so immer so ein bisschen mit schiefem Kopf. Und es gab auch keine wirkliche Dusche da, sondern nur so eine Wanne und das 2 Tage plus ein bisschen gefeiert. Da dachte ich, boah, jetzt gönne ich mir mal Hotel statt Nightliner und bade jetzt quasi in dem Luxus des Interkontinental in Celle, weil ich einfach mal pennen wollte.
Da sage ich mal noch nachträglich auch nochmal offiziell alles Gute zum Geburtstag. Hast du da im kleinen Kreis gefeiert dann oder wart ihr mehrere auf diesem Hausboot?
Kleinster Kreis in Amsterdam. Ich bin einfach spontan dahin, weil ich mal geguckt habe, wer da so spielt. Und John Mayer hat da tatsächlich live gespielt. Ein Musiker, den ich ja eigentlich schon mein ganzes Leben lang total geil finde. Ein unfassbarer Gitarrist. Sehr so im Pop-Folk zu Hause. Und der hat einfach mal in 2 Tagen den Ziggo Dome voll gemacht. Und 17.000 Zuschauer und der ist einfach nur alleine mit einer Gitarre und einem Klavier, 3 Leinwände und zockt da für Tickets um die 300, 17.000, mal 2, Technik nur einmal aufbauen. Ja. Also der denkt sich wahrscheinlich auch, ja, Taylor Swift kann so viel Arenen ballern, wie sie will. Das ist ja die waren ja auch mal zusammen, hatten auch mal eine Liaison. Aber ich glaube, das ist einer, der die großen Scheine mit nach Hause nimmt.
Ja.
Also das war ein unfassbar schönes Konzert, Top 3 würde ich sagen, meiner Top-Konzerte. Wirklich total geil. Dann habe ich noch einen der besten Escape Rooms Europas gespielt, auch in der Nähe von Amsterdam. Also ein Smoken, John Mayer, Escape Room, Hausboot, das war der beste Geburtstag seit Jahren.
Und jetzt Celle.
Und jetzt Celle.
gehört dazu. Ja geil, also hast du schön reingefeiert.
Hatte eine gute Zeit.
Ja, sehr gut.
Ja. Immer, also wirklich dieser ewige Deutschland-Holland-Disput.
Den kenne ich ja nicht, weil hier drüben im Osten gibt es das ja nicht so, aber es ist ja tatsächlich...
Ah, das ist so ein NRW-Thema.
Ja, das ist tatsächlich, genau, das ist so ein NRW-Geschichte, muss ich auch lernen. Genau wie diese Köln-Düsseldorf-Feindschaft, die mir auch nicht gegeben war.
Ja, das ist ja noch so ein Duell auf Augenhöhe, jetzt so Holland-Deutschland... nach all den Jahren kultureller Prägung der deutschen Seite und jetzt viel Zeit verbringen auf der niederländischen Seite, muss ich sagen, ich glaube, wir sind auf der falschen Seite dieses Disputs. Also wenn du durch Holland gehst, das ist einfach so ein geiles Land. Die Menschen sind so glücklich. Wir sind mit Fahrrädern aus der Stadt auf einem so mit so weichen Tatern gepflasterten Fahrradweg entlang des Wassers zur Arena geradelt.
Ja.
Ja. Mit 10.000 anderen Leuten.
Ja.
Und dann da so rein, alles funktioniert, alles ist cool, alles ist verbunden. Jetzt sind die politisch natürlich auch durch so Geert Wilders Geschichten nicht ganz so stabil oder sind auf einem ähnlichen, wenn nicht sogar, sind noch sogar weiter rechts als wir aktuell. Aber ich sehe es nicht. Also ich sehe wirklich ein hochfunktionstüchtiges, geiles, effizientes Land.
Ja. Also ich muss auch sagen, wann immer, was mich so ein bisschen stresst, da ist dieses Autobahnfahren, weil das so wahnsinnig in Slow Motion stattfindet. Mhm. Aber wenn man dann in Amsterdam ist, so, da denke ich auch jedes Mal, das ist wirklich eine Stadt, in der könnte ich es auch aushalten. Also das könnte ich mir schon echt auch gut vorstellen. Es gibt so ein paar, die ich auf der Liste habe, Prag, Amsterdam, Wien, das wären so Alternativen zu Berlin.
Ja, Ja, finde ich auch. Also Amsterdam da rumzulaufen, denkt man, also ich sehe mich da so leben in so einem Grachtenhaus, irgendwie Townhouse, schon über so zwei Etagen gestapelt, schön eng, gemütlich, alles auf, damit man reingucken kann, die Architektur da total geil. Und ich glaube auch, dass so innerlich wissen die Holländer, dass sie in 100 Jahren weg sind und haben deshalb so einen geilen Fatalismus. Also die leben das Leben einfach viel intensiver und mehr im Hier und Jetzt als vielleicht andere Länder, weil sie einfach wissen, ey, wir sind eh bald weg.
Ach so, weißt du, so rum. Ich habe immer gedacht, die sind so gut drauf, weil sie sozusagen keine Angst mehr haben, weil sie schon das Meer gebändigt haben mit ihren riesigen Anlagen für Wasser rein und rauslaufen lassen. Ich dachte, das ist so genau andersrum, dass sie so gedacht haben, ey, was soll uns passieren? Wir haben sozusagen schon den Klimawandel durchgespielt, nämlich mit diesen tollen Stauwänden, wo sie ja im Prinzip das Meer regulieren. Bist du da mal lang gefahren?
Ja, also ich weiß, dass, also das ist ja eh 30% Wasser, ne, ja, dieses Land.
Ja.
Und die haben durch diese Grachten quasi, fluten die das von innen. Aber ich glaube trotzdem, dass man das regulieren kann, wie man will, aber das Meer wird irgendwann mal stärker sein.
Wahrscheinlich ist das so, ja. Ja. Das ja, weiß auch so. Der Holländer dann.
Das weiß auch der Holländer. Ja. Aber auch dieses völlig Bekennen so zur Kult, so viel Kunst da und so viele so teure Schätze an einen Ort, der jeden Moment überflutet werden könnte, ist irgendwie auch geil.
Ja, stimmt schon. Ja, ich finde, ja, aber wie du richtig sagst, die Mentalität ist halt einfach überragend. Also ich kann auch wirklich nur, also ich habe auch nur gute Erfahrungen in Amsterdam gemacht, so mit Leuten. Das waren so freundliche Menschen und diese ganze Energie, die in der Stadt ist, macht so, dass man sagt, ich bleibe jetzt hier. Ich glaube, ich bleibe da.
Ja.
Ja. Ja. Kenne ich.
Auch viel mit Rad und viel so, diese Mini-E-Autos, die da so rumkurven. Also, das ist schon 2024 da drin.
Die haben das ja aber auch verstanden, vor alle anderen das irgendwie übernommen haben oder versuchen. Also, in Berlin hast du ja auch ständig die Diskussion darüber, wie kriegen wir Autos aus der Stadt und so weiter. Und die Holländer haben das ja von vornherein richtig gemacht. Ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen mit dem Städteplaner oder dem hauptverantwortlichen Städteplaner von Amsterdam, der hat gesagt, der Unterschied zu den meisten anderen Städten ist, dass wir Amsterdam von innen nach außen geplant haben. Und so ist es nämlich auch. Und er sagt halt, der Weg ist nicht, Fahrrad und Fußgänger irgendwo hinzubringen oder Auto zu Fahrrad fahren. Nee, man muss alles drei getrennt konstruieren. Du kannst in Holland sozusagen über den Bürgersteig laufen, ohne dass dich einer mit dem Fahrrad umfährt, weil die ihre komplett eigene Struktur haben. Du kommst mit dem Auto nicht in die Innenstadt, aber du kommst bis an die Innenstadt ran mit dem Fahrzeug. Und wenn du mit dem Auto fährst, überfährst du auch keine Radfahrer, weil die da gar nicht stattfinden. Und also das ist sozusagen, verkehrstechnisch ist es weit vorn.
Und dann noch die Boote, ne? Also die Grachten, ja auch noch als Transportmittel. Also du hast quasi Auto, Fahrrad, Fußgänger und Boot nebeneinander und alles funktioniert. Wahnsinnig divers, auch in den Fortbewegungsmitteln.
So ist er, der Holländer. Ja gut,
geil,
so.
Also Holland, the hype is real. Und deswegen kommen wir jetzt direkt zur Frage an dich. Ich bin jetzt 35, ich bin nicht mehr im Hype-Alter, wo man quasi den Zeitgeist jeden Tag hinterherläuft, versucht ihn zu definieren und ich bin jetzt nicht jemand, der mit so einer Rahmenfigur, Frisur, wie diese 15-Jährigen, die sich so lockige Rahmennudeln irgendwie auf dem Kopf fest Haarspray.
Rahmenfrisur, sehr gut. Ja.
Deswegen frage ich dich jetzt, du bist ja schon ein paar Jahre weiter, welche Hypes verstehst du nicht? Also welche Hypes lassen dich quasi dein Alter spüren und lassen dich fragend zurück. Wir können ja einfach mal darüber reden, was du so fühlst. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber was macht diese Frage erstmal mit dir?
Ja, das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich nicht mehr weiß, was jetzt ein Hype ist und was kein Hype ist. Also du müsstest mir jetzt schon Hypes um die Ohren knallen, damit ich sagen könnte, ach, das ist jetzt gerade der Hype, ach, das ist gerade der heiße Shit und damit muss ich mich beschäftigen, wenn ich jetzt 20 wäre. So, aber generell, bevor wir das machen, muss man ja mal sagen, das ist ja eine ziemliche Befreiung, oder? Das Gefühl zu haben, dass man sozusagen nicht mehr der Welle hinterher surfen muss.
Ja und nein. Also zum einen fühlt sich das schon so ein bisschen an wie entkoppeln. Mhm. Ne? Also dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr mitten auf der Welle und Teil des Diskurses und Teil davon, weil es mich auch einfach in vielerlei Hinsicht nicht interessiert.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es aber auch befreiend. Also es sind tatsächlich zwei Energien, die da ziehen.
Also ich, wenn wir sagen, sozusagen die gehypte App ist TikTok, dann habe ich mich da auch angemeldet, habe mir das auch alles angeguckt und habe da so ein bisschen mitgespielt. Aber ich hatte überhaupt gar keine Motivation, das in irgendeiner Form so zu begreifen, dass man das, wo man so vor 10 Jahren dachte, also das mit Facebook, das muss ich hinbekommen, weil das machen jetzt alle und so, aber das habe ich jetzt das Gefühl zum Beispiel bei TikTok überhaupt nicht gehabt.
Ja, ich schon. Ich dachte schon, oh, hier geht was, hier ist viel, was auch relevant für meinen Job oder für unseren Job sein könnte, ne? Reichweiten aufbauen, ja. Menschen erreichen, versuchen eine Community hinter sich zu bringen. Aber mir war das tatsächlich einfach zu gefährlich und ich habe da gespürt, dass diese App zu sehr in meine mentale Gesundheit oder in meine Lebensqualität eingreift.
Wirklich? Deswegen hab ich gedacht, hat dich reingezogen?
Ja, du hast eine Droge. Es ist Heroin. Das ist geilstes, feinstes, auf dich und deine individuellen Bedürfnisse und Geschmäcker abgestimmtes Heroin, was einfach zu gut ist.
Aber
und,
das finde ich interessant, weil das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht gecatcht. Also ich habe halt sofort, das vielleicht weiß ich nicht, ich habe mich vielleicht auch nicht, wie sagt man, drauf eingelassen genug, aber mich hat das sofort einfach, wo ich dachte, das bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier noch 90 Clips durchschieße und die, klar, die sollen mich alle irgendwie interessieren, aber es hat mich überhaupt nicht gecatcht. Es war mir alles zu oberflächlich, es war mir alles zu banal, nichts hat mich wirklich interessiert. Und es war nur
aber
so
weil du zu wenig Zeit verbracht hast. Wenn du, je mehr Zeit du darauf verbringst, desto granular, feiner wird quasi der Algorithmus und irgendwann mal hat er dich und dann zeigt er dir Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie sehen möchtest. Also dein Algorithmus, das hatten wir ja schon mal, weiß mehr über dich als du selbst.
Ja, also der Algorithmus war nicht so schlecht. Der hat mir schon Sachen gezeigt, von denen ich sozusagen generell sagen würde, das würde ins Schema passen. Aber ich stelle halt einfach fest, dass ich dann, wenn ich sowas mache, dann bin ich eher bei YouTube. Und auf YouTube bleibe ich dann auch länger einfach drauf, weil ich dann bei Videos bleibe, die laufen dann halt einfach mal eine Stunde oder so. Das gibt's ja bei TikTok so gar nicht. Aber ich gucke mir dann einfach so Sachen an, die laufen tatsächlich mindestens eine Stunde oder noch länger. Weil ich dann immer so irgendwie, weiß nicht, davon gefesselt bin, wenn es irgendwelche Interviews sind oder irgendwelche Beiträge sind. Also ich gucke mir zum Beispiel dann diesen, habe ich mir auf YouTube gerade gestern und vorgestern nachts, als ich nicht einpennen konnte, Herfried Münkler im Gespräch mit der Zeit, mit dem Zeit-Podcast, der nicht endet. Da gibt's diesen, die machen diesen Podcast, der nur endet, wenn
so lang, genau, so lang wie es geht.
Genau, der so lang geht, wie es geht. Was auch ziemlich geil ist, weil tatsächlich ja manche Leute wirklich, ich glaube, Wolf Biermann, der legendäre Songschreiber und Lyriker, hat, glaube ich, 8 Stunden mit denen gesessen, bis er gesagt hat, das reicht.
Oh, wow.
Das ist halt schon hart. In zwei Wochen habe ich mir das angehört, immer stückweise. Das war
also. Also TikTok ist quasi der Sekundenzeiger und YouTube ist der Stundenzeiger auf deiner medialen Uhr.
Und ich habe gerade, das habe ich da gerade gelernt, dass TikTok ja YouTube angreifen will und auf Long setzen will und sich die komplette Oberfläche wohl ändern wird. Und sie wollen dafür sorgen, dass die Leute ihre Handys drehen, damit sie Sachen in quer gucken.
Oh.
Ja, da haben sie schon mit angefangen.
Werden sie bestimmt hinkriegen. Also der TikTok-Hype ist an dir vorbeigegangen.
Ja, ich weiß noch gar nicht, ist er schon wieder.
Oder du hast dich aktiv dagegen entschlossen.
Ich bin ja da auch. Also ich lade dann sozusagen parallel, wenn ich bei Insta-Videos reinschieße und so weiter, dann lade ich dir auch welche hoch. Aber ich selber nutze TikTok nicht wirklich. Also ich bewege mich kaum auf dieser App. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass das dann ja wiederum dafür sorgt, dass die Reichweiten auch gedrosselt sind, weil TikTok tatsächlich einen Algorithmus so ausgesteuert hat, wenn du ein Video postest und direkt wieder verschwindest, wird die Reichweite gedrosselt.
Ja, das ist richtig. Ja. Also die wollen, dass du viel Zeit da verbringst. Genau. Reden wir mal über TikTok-Trends oder Dinge, die daraus kommen und die aus TikTok heraus oder aus Social Media heraus Hype generieren. Und das größte Hype-Thema der Popkulturgeschichte aktuell ist wahrscheinlich Taylor Swift, Musikerin, All-American White Girl, die jetzt wahrscheinlich sogar die Präsidentschaftswahl auf irgendeine Art und Weise beeinflussen, wenn nicht sogar entscheiden könnte. Macht Stadien voll, die Eras Tour ist in aller Munde. Was hast du für eine Assoziation, wenn du den Namen Taylor Swift hörst?
Taylor Swift gibt es ja schon auch wirklich sehr lange, muss man sagen. Also die gibt es ja einfach schon sehr, sehr lange.
Aber jetzt gerade ist Hype, ne?
Jetzt ist Hype und ich habe nicht verstanden, an welcher Stelle die so groß geworden ist. Also was ist passiert, dass die so eine Dimension angenommen hat? Das habe ich nicht, ist an mir vorbeigegangen. Also das tatsächlich, dann habe ich auch nicht verstanden, wo der Hype ist. Ich sehe aber, dass die in einem unfassbaren Maße, gerade auf so einer Plattform wie TikTok stattfindet, durch Clips und so weiter. Dann gab es irgendwie eine Diskussion, ob ihre Musik noch da sein darf, weil Universal irgendwie einen neuen Deal wollte mit TikTok und dann war Taylor Swift auf einmal nicht mehr auf der Plattform, das habe ich auch mitbekommen. Aber mir erschließt sich die Gesamtgröße bei Taylor Swift nicht. Dir?
Nee. Also wenn ich ehrlich bin, die Musik finde ich sehr poppig, also sehr, wenn nicht sogar generisch. Es gibt ein Album, was ich ganz toll finde und das kam zur Corona-Zeit raus, das heißt Folklore und ist zusammen mit Jake Antonoff von den Bleachers, geile Band Bleachers, ja. Entstanden. Und Aaron Dessner, der mit The National arbeitet, also Produzent von The National, das ist so geiler Folklore-Pop. Super Album, da sind auch ein paar Nummern mit Bon Iver drauf, die wirklich toll sind. Alles andere ist so Beat Machine und ich höre mir das immer an und sag so, okay, ich dock nicht an, ich weiß nicht. Und such den Fehler dann immer aber bei mir. Also ich sag so, okay, wo bin ich quasi matrixmäßig nicht verbunden genug, dass ich nicht damit andocke, wo alle gerade andocken.
Ja, kiffend in Amsterdam. das ist wahrscheinlich, bist du da knapp raus so. Aber die Swifties sind halt einfach auch eine ganz eigene Gang, die mittlerweile wahrscheinlich, also ich stelle ja auch fest, dass sehr, sehr viele, die spielen zwar große Shows, aber es sind schon auch sehr, sehr viele, die sehr, sehr oft gehen, ne?
Bei Swift?
Ja.
Ja, ja, ja. Es ist Identitätsstiften, ne? Also ja. Es gibt Menschen, die sich wirklich damit identifizieren, zu sagen, wir sind Taylor Swift-Fans und ja, sehr weiß, also ein extrem weißes Publikum. Und wenn du fragst, wo kommt diese Welle her, dann ist so mein Ansatz, dass natürlich auch amerikanische Popkultur immer diverser und inklusiver und bunter wird, was ja toll ist. Ah. Aber dass so der Großteil, diese weiße Bevölkerung jetzt trotzdem ihre Galionsfigur wieder haben möchte und sagt, also es ist eine Rebellion quasi zur Rebellion, ohne dass jetzt Taylor Swift in irgendeiner Weise konservativ oder sonst was ist, aber die ist in beiden Lagern zu Hause. Also man kriegt so dieses All-American Country Experience, trotzdem setzt sie sich für Frauenrechte und Diversität ein und ist ein progressiver, moderne Künstlerin und das so Tortendiagramm überschneidet sich einfach auf sehr vielen Ebenen und das macht sie quasi so begehbar vielleicht.
Ja, ich finde auch interessant, dass es gibt faktisch nicht wie sonst irgendeinen, sagen wir mal, musikalischen Gegenpol, oder? Oder gibt es den, den ich nicht sehe? Also oder einen Gegenspieler in der Popularität. Wir haben Stones und Beatles gehabt, wir haben Prince, Michael Jackson gehabt und so weiter. Es gab ja sozusagen zu jeder Größe noch die Antigröße und der mainstreamige Act gegen den anarchistischeren Act. Das gibt's aber bei ihr nicht, oder? Da gibt's keinen.
Ich würde jetzt Beyoncé sagen, ne? So als
wäre das schon so, ja?
Ja, so die Queen, ne, also Beyoncé als auch sehr frauenrechtlerisch, sehr emanzipatorisch, who run the world girls.
Ja, ja. Ich hätte die jetzt sozusagen eigentlich in derselben Liga gesehen oder in derselben Ecke. Außerdem.
Ja, okay, vielleicht als musikalischer Gegenentwurf, dann, ja, also Ed Sheeran ist wahrscheinlich auch, das ist ja auch das gleiche. Gleiche ja. Eissorte.
Ja, das wird schwierig, ne? Das ist
Adele. Genau.
Ah ja, da sind ja alle sauer, weil sie jetzt hübsch und schlank ist. Ja. Das ist auch bitter.
Harry Styles. Also Harry Styles war so ein bisschen die Hype-Welle davor, dass ein Boyband-Mitglied von One Direction auch davor, vor 2 Jahren, so die große Stadiontour gemacht, ist so sehr damit aufgefallen, dass er pinke Klamotten anhat und irgendwie exaltiert tanzt, was ich jetzt vielleicht mit ein bisschen Medienzynik und als Anfang 30-Jähriger sehr kalkuliert wahrgenommen habe. Also ich fand, das war so ein bisschen so, okay, hatten wir alles schon. Hieß David Bowie, hieß Robbie Williams, hieß Prince und du hast jetzt einfach so den Taschenrechner angeschmissen und gesagt, oh, wenn ich das jetzt so, also es wirkte sehr ausgedacht und kalkuliert und mich hat das so gar nicht abgeholt. Ich weiß nicht, wie das bei dir.
Ich habe das tatsächlich lustigerweise auch so ähnlich empfunden. Ich habe den dann so in Interviews sitzen sehen, wo er dann so Kettchen getragen hat oder irgendein, sagen wir, nicht genderspezifisches Element war immer dabei. Und das wirkte halt tatsächlich, wenn man dann so ein paar Sachen gesehen hat, habe ich gesagt, alles klar, es ist offensichtlich Strategie, dass irgendwas sozusagen das klassische Bild brechen soll.
Aber jetzt die Frage, sind wir da das Problem oder? Also sehen wir, haben wir den Bullshit-Sensor oder sind wir zynisch? Also deswegen frage ich dich diese Hype-Frage, weil der Erfolg gibt ihm ja recht. Und wir wären jetzt total, es wäre eine totale Hybris zu sagen, ja, die ganzen Idioten fallen auf dieses Medien-PR, diese Medien-PR-Kalkulation rein und wir nicht. Das wäre ja auch falsch.
Ja, aber du hast es schon ganz gut gesagt. Da sind wir vielleicht einfach in einem Alter, wo wir eben schon Leute kennen, die, sagen wir mal, also Prince hat in den 80ern High Heels getragen als Mann. So, ne? Also, oder, und das sind einfach, da hat es dieses Ding ja nie gegeben, so. Und auch im Prinzip, wenn du so Michael Jackson anguckst und so weiter, dann war natürlich das ganze Gender-Fluid-Ding im Prinzip durchgehend Thema. Ja, also das nicht andocken in einer Geschlechtlichkeit, sondern eben die ganze Diversität abbilden, um halt auch für alle möglichst attraktiv zu sein, alle Kulturkreise erschließen zu können, alle geschlechtlichen Kreise erschließen zu können. Da war das mehr Marketing als Ideologie. Und vielleicht ist das, weil sich das gewandelt hat, weil man bei Harry Styles nicht den Eindruck hat, der macht es im Prinzip. Ja, warum macht das? Ne? Das ist dann
ist es intrinsisch oder ja. Ist es genau. Kalkuliert?
Ja.
Aber glaubst du, dass die 35-jährige Version von Luke Mockridge, die zu der Zeit gelebt hat, als Prince seinen Hype hatte, genauso dann, jetzt nicht ins Podcast-Mikro, aber in irgendeiner Radioshow gesagt hat, ja, ist doch alles Kalkulation, das ist doch alles Bullshit und also die Frage wieder aufgeführt, bin ich das Problem oder ist mein Bullshit-Sensor das Problem? Beziehungsweise gibt es ein Hype-Thema, wo wir das abkaufen? Gibt es hier irgendjemand,
wo du
sagen würdest, da ist es authentisch?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eine Frage der Authentizität, ne, wie man so schön sagt. Also wenn man das nimmt, weil man denkt, okay, der fühlt das und der will das. Prince trägt die High Heels aus anderen Gründen als aus ideologischen, meinetwegen auch, weil er selber nur 1,48 ist oder war. Dann würde man das, glaube ich, nimmt man das anders mit so. Und jetzt wissen natürlich, wie du richtig sagst, mit 35 hast du natürlich medial schon ein bisschen mehr Erfahrung und bringst diese Erfahrung mit ein und dann ist klar, wenn Harry Styles sich da hinsetzt mit geschminkten Fingernägeln und so weiter, er möchte mir was sagen damit. Ja? Es ist nicht einfach nur, weil er Bock auf geschminkte oder gemachte Fingernägel hat.
Hier ist das Ding, Harry Styles, ich glaube dir nicht, Ross Anthony, ich glaube dir jedes Wort.
So, ja, weil Ross Anthony ja auch nie anders ausgesehen hat.
Ja. Ne? Ja, da ist es. Ja, genau. Es hat nie behauptet, was anderes.
Nein.
Es ist ein mediales Outfit. Ne?
Richtig. Und wenn, ob Ross Anthony jetzt berühmt geworden wäre oder nicht, der wäre privat wahrscheinlich genauso rumgelaufen. Oder läuft privat dann auch so rum. Die Show läuft auch weiter ohne Öffentlichkeit. So, das ist dann schon ein Unterschied, glaube ich. Das würde ich jetzt bei Harry Styles tatsächlich auch bezweifeln, dass er sozusagen das Kleidchen auch privat dann trägt.
Aber jetzt sagen wir natürlich, jetzt sitzen wir hier oben und sagen, dem glaube ich nicht, der Hype erschließt sich mir nicht. Ich werde jetzt was Provokanteres sagen, wo ich den Fehler wirklich komplett bei mir sehe und wir bleiben in der Musik und das ist die Band Seed und Peter Fox.
Ja.
Das sind alles Sachen, die wann kam dieses erste Seed-Album? Boah. 20 Jahre, 25
ja,
Jahre?
Ja, das ist auch 20 Jahre her, ja.
Dancehall
Caballeros, ja.
Dancehall Caballeros, hab ich nie verstanden, nie gefeiert, immer, das war chinesisch. Ich hab das immer gesehen und dachte, ihr kriegt das auch gut ohne mich hin. Ich hab das musikalisch nicht durchblickt, das hat mit mir gar nichts gemacht. Ich fand's auch immer irgendwie so kulturell aneignend, dass ich gesagt habe, ihr seid halt einfach irgendwie so Deutschstudenten, die jetzt so tut, als seid ihr irgendwie karibisch. Und da sehe ich den Fehler aber komplett bei mir, weil der Erfolg gibt denen total recht und die sind super erfolgreich und total authentisch und werden auch von Musikern gefeiert, deren Geschmack ich teile und denen ich mehr glaube als mir selber. Also da in dem Thema Seed bin ich das Problem. Wie siehst du das?
Würde ich auch so sehen, weil Seed ist im Prinzip, also nie definiert ausgesprochen, eigentlich neue Berliner Welle, nenne ich es mal. Die sind so Ende der 90er, Anfang der 2000er dann durch die Decke gegangen mit so einem Multikulti-Ding, was für die aber ja nicht vor sich hergetragen wurde, sondern eine komplette Selbstverständlichkeit war, weil die halt so gelebt haben. Und dieses musikalische Kollektiv, was die waren, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, so, ich meine, Peter Fox gibt es ja sozusagen auch wieder alleine, aber dieses musikalische Kollektiv aus so 10, 15 Leuten, die im Prinzip eine Band gründen mit Mitspielern, die du gar nicht brauchst, ja? Also rein von der Band her sozusagen, vom Bandgedanke, aber doch brauchst für den musikalischen Einfluss auf das, was es ist. Und dann ist es halt nicht mehr so klar definierbar, wo kommt denn das jetzt her? Ist das eine deutsche Band? Ist das, weiß ich nicht, eine jamaikanische Band? Wo kommt dieser Einfluss her mit Reggae? Warum Berliner der Typ? Was haben die Affen damit zu tun? Also all diese, das ist schon auch ein sehr Berliner Ding. So.
Also diese Berliner Eklektik quasi, sich von allen Kulturen und von all dem, was um einen rum passiert ist, so inspirieren zu lassen, dass es dann dass es in die Musik einfließt.
Ja, und das ist so spannend zu sehen, dass das im Prinzip auch schon wieder vorbei ist, weil, also die haben zwar jetzt erfolgreich ein Comeback gehabt und so weiter, aber da gab es ja sofort, wie du es richtig gerade gesagt hast, diese Diskussion um kulturelle Aneignung auf einmal, die für Leute wie Peter Fox und so weiter natürlich, das haben die überhaupt nicht verstanden, woher das auf einmal kommt, weil das sich in den letzten 20 Jahren doch verändert hat, weil da auf einmal eine Form von Identitätspolitik hinten drauf steht, wo Leute dann sagen, Moment mal, wieso darf denn der Berliner eine Atze eigentlich Caribbean Beats benutzen? Was will er mir sagen damit? So. Aber da sind wir ja, also da bist du halt schnell in einem politischen Kontext eigentlich, weil das betrifft dann ja nicht nur Seed, sondern eigentlich die ganze Diskussion eigentlich der ursprünglich mal gedachte linke Gedanke vom Universalismus, also alle sind gleich, ne? Jeder hat dasselbe Menschenrecht, der geht auf einmal links genauso flöten, wie er rechts eh flöten gegangen ist, wenn man sagt, nee, der ist mehr wert, weil der gehört zu uns. Oder nee, der ist weniger wert, weil der ist nicht Teil von uns. Das ist lustigerweise, in Anführungszeichen, auch kulturell ein Thema. Und das merkt man dann an so einem Seed-Thema, weil da der Hype vorbei ist, ist das auf einmal schwieriger. Ja, dann wird das hinterfragt.
Auch das, ich meine, kulturelle Aneignung als K.O.-Kriterium anzuführen, ist ja auch ein Hype-Thema.
Ja, natürlich.
Was sich mir nie wirklich erschlossen hat, wo man sagt, wir profitieren doch alle von der gleichen Kunst und der gleichen Kultur und dass da Einflüsse, es ist ja einfach eklektisch und divers und bunt, das ist doch toll.
Dass Kultur entsteht durch kulturelle Aneignung. Also jede kulturelle Entwicklung hat, wenn man es boshaft sozusagen definieren möchte, kulturelle Aneignung. So. Und natürlich gibt es, wenn man sozusagen historisch guckt, auf Sklaven, Sklaverei und so weiter, Kolonialismus und so weiter, da gibt es Formen von kultureller Aneignung in Form von, da wurde etwas benutzt, ja, was ungefragt sozusagen aus einem Kulturkreis gestohlen wurde, faktisch. Aber das ist ja was völlig anderes, als wenn sich jetzt hier die Linksalternative auf einmal Dreads macht. Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, du befürwortest jetzt Sklaverei, weil du als weiße Frau auf einmal mit Dreads. Also das ist so eine wirkliche, wie du richtig sagst, das war wirklich, ich glaube, das Thema ist aber schon wieder weg. Der Hype ist auch weg.
Ja, weil der Fehler ist, glaube ich, also kulturelle Aneignung ist ein Fakt, das gibt's. Das ist sicherlich ein Aspekt, der Kultur und Gesellschaften schon immer geprägt hat, aber es ist eben nicht das angeführte K.O.-Kriterium, für das man es hält. Und man hat, glaube ich, in der Argumentationsstruktur mittlerweile gelernt, so Schlagwörter zu installieren, die dann alles beenden. Aha, das ist kulturelle Aneignung.
Ja.
Aha, das ist AfD-Sprech. Aha, das ist jetzt das. Und dann kommt der Stempel und dann soll die Diskussion beendet sein. Aber da fängt sie doch erst eigentlich
an. Das ist doch genau dasselbe Spiel wie in allen anderen Bereichen, wo man sozusagen seinen eigensten, boshaftesten Gedanken anderen Leuten unterstellt. Das ist ja,
genau.
Ist ja sozusagen eine ganz gängige Social-Media-Praxis. Diese Woche ja wieder erst erlebt von unseren hochgeschätzten Kollegen Felix Lobrecht. Grüße an der Stelle.
Das hast du mir geschickt. Ja. Und also erzähl nochmal, was da los war.
Das ging jetzt gut ab. Ich weiß gar nicht, warum auf einmal, woher es kam. Der Felix hat irgendwann, ich glaube, das ist auch ein 3 Jahre oder 4 Jahre altes Bit aus einem Programm von ihm, was auf Netflix läuft. Da macht er sich, also wir sehen also eine Rollstuhlfahrerin auf Instagram, die einen Ausschnitt zeigt, wie Felix Lobrecht sich über Behinderte lustig macht. So. Und dieses Bild aus dem Kontext gerissen und ernst genommen, ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, aber faktisch ist es ja nicht das, was er da macht auf der Bühne. Und zu glauben, unter allen zu unterstellen, die da in dem Raum waren, dass die alle lachen, weil die Behinderte hassen, das finde ich halt ein echtes Problem. Weißt du, sie guckt dann so von drauf und fühlt sich als Betroffene, fühlt sie sich sozusagen in der Sprecherposition, was ja auch okay ist. Aber das Problem beginnt an der Stelle, wo sie sozusagen unterstellt, die lachen da alle, weil die eigentlich im Prinzip Behinderte hassen. Und er meint das auch ernst, was er da gerade sagt. Nämlich, dass er Rollstuhlfahrern sozusagen die Reifen anzünden will, weil die ihre eigenen Parkplätze haben. So. Ja, ja. Also das ist ja so drüber, dass man ja auch sagen könnte, Moment mal, vielleicht möchte mir ja was ganz anderes damit sagen. Ne? Also warum macht er das? So, warum geht ja, er?
Missverstehen Sie mich richtig.
Ja, ja, genau. So. Und das Verrückte ist, dass der sogar in dem Special, weil man ja sozusagen immer sagt, nö, man könnte ja auch sagen, man bietet irgendeine Kunst an und wer es nicht versteht, der versteht es nicht. Aber Felix war ja zu dem Zeitpunkt schon so, dass er gesagt hat, okay, ich muss es jetzt noch kurz erklären und dann ja auch sagt, es geht darum, politisch nicht korrekte Sachen sagen zu können, auch in der Comedy auf der Bühne und so weiter. Und dass klar ist, dass wir das machen, weil wir Witze machen wollen oder weil ich irgendeine Haltung offenbaren möchte und nicht, weil ich selber Behinderte hasse. Das ist einfach, das, so, und das ist halt einfach diese Erkenntnis, dass man, das ist so mindblowing für mich, dass man Leuten immer nochmal sagen muss, Comedians sagen Sachen, weil sie die witzig finden. Und das bedeutet nicht, dass wir das immer alles glauben oder dass wir das, also ich könnte ja, du könntest ja aus meinem Programm, wenn du das Schnipsel rausnimmst und sagst, unterstellst, ich meine das ernst, na, herzlichen Glückwunsch, dann haben wir ein Problem. So. Das ist genau dasselbe wie bei der kulturellen Aneignungsgeschichte. Man unterstellt sozusagen grundsätzlich eine boshafte Absicht oder einen negativen Gedanken. Und vor allen Dingen ist man auch völlig willkürlich darin, was man so ernst nimmt und von wem, was man sagt, das war jetzt ein Witz. Weil ich definiere jetzt einfach, ob das Spaß war oder nicht. Und wenn ich sage, ich nehme das ernst, der meint das genauso, wie er das sagt, dann kann ich da eben natürlich einen Strick draus drehen.
Aber das ist doch Hype. Also das ist ja auch dann ein Hype-Thema zu versuchen,
das
dann
Programm hieß, glaube ich, auch
problematisieren. Ja, tatsächlich, ja? Ja, geil. Ja, siehst du mal. Und das hast du mir geschickt, sogar auf zwei Plattformen. Da wusste ich, du meinst es ernst. Ja. Und dann habe ich die ersten 5 Sekunden gesehen, wie die Rollstuhlfahrerin sagt, ich habe was gesehen, wo Felix Lobrecht, und dann fing das an mit den Bildern. Und da gibt es ja auch irgendwie 2, 3 Teile zu. Und ich habe nach 5 Sekunden gesagt, okay, ich weiß genau, wo die Reise hingeht. Ja. Interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Als. Und da merkt man ja auch, ich meine, dieses Video von dieser Frau im Rollstuhl, das läuft, um nicht zu sagen, es rollt.
Ja.
Ja, das ist auch ein Hype-Ding, wo ich sage, kriegt ihr alle gut ohne mich hin, brauche ich nicht, bin ich zu alt für, möchte ich meine Zeit mit nicht verschwenden. Und wir bleiben mal bei dem Hype-Thema, was gibt's denn da noch, ich finde Marvel-Filme sind etwas, die sehr gehypt sind, die sehr präsent sind, die sich mir nicht erschließen. Also das ist ein Milliardenunternehmen, dem ich, glaube ich, eine Kinokarte zugesteuert habe und gesagt habe,
welcher war's?
Viel Spaß. Wenn Avengers Teil 1, der erste,
ach,
also quasi der Dosenöffner der ganzen Geschichte. Und dann ging ja dahinter ein, das ist ja in Wellen, ne? Ja. First Wave, Second Wave und der, und jetzt hat der noch einen Film und die Origin Story. Und das sind alles Geschichten, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich sehe gelangweilte Schauspieler in irgendwelchen Kostümen, die sie selber nicht verstehen, die 3 Monate in einem Greenscreen stehen und Dinge tun, die, wo sie selber nicht wissen, was das alles ist. Ich habe Guardians of the Galaxy, hat mir ein Kumpel auch mal ausgeliehen. Und ich kann diesem Film nicht folgen. Ich schaue dazu, wie ein kleiner Baum mit einem Waschbär spricht. Und ich sage, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich weiß nicht, wer der Gute ist. Ich weiß nicht, wer der Schlechte ist. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten wir uns befinden. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Was ist das Problem dieses Films? Und dann schalte ich einfach ab. Ja, also ich verstehe es nicht.
Und wenn du einen Baum, einen entsprechenden Baum, der sich mit dem Waschbär unterhält, sehen willst, dann setzt du dich in Amsterdam auf sein Boot und ziehst halt durch. Aber tatsächlich, Guardians of the Galaxy hat mich tatsächlich auch nie wirklich erreicht. Die ganze Iron Man Nummer war eine Zeit lang wirklich, da war ich voll dabei, da war ich voll mit drin. So, aber dieses ganze Universum ist natürlich, wie du richtig sagst, also schauspielerisch kannst du da halt nichts gewinnen. Ne? Da, weil das ja. sozusagen ja so, ein, so eine Effektschlachterei ist, da kommst du halt nicht durch, da kommt, passiert gar nichts mit dir als Schauspieler, da kannst du nur möglichst viel Geld und Ruhm einkassieren. Und das erklärt auch, warum Tom Cruise damals gesagt hat, er spielt nicht Iron Man. Denn der sollte mal Iron Man spielen. Ja, ja, der hat erst abgesagt, dann wollten sie ihn trotzdem haben. Da hat er eine doppelte oder eine Gage gefordert, die so unverschämt hoch war, dass Marvel gesagt hat, wir machen das nicht. Und dann hat er, glaube ich, Robert Downey Jr. empfohlen.
Oh, er hat ihn sogar empfohlen.
Ich glaube, das war so, ja, ja. Ich, oder er erzählt diese Geschichte irgendwie, aber da gab es auf alle Fälle irgendwie eine Story. Da kann er Susi, guck mal, Susi hat heute noch gar nichts gesagt, da kann Susi doch mal jetzt mal ran. Weil wie war das denn mit Tom Cruise als Iron Man?
Ja, danke, Ingmar. Ich sitze hier schon sehr lange untätig rum. Also in dem kürzlich erschienenen Buch MCU The Reign of Marvel Studios erklärt Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios, dass Tom Cruise für die Rolle des Tony Stark alias Iron Man nicht verpflichtet wurde, hauptsächlich wegen seiner hohen Gehaltsforderungen. Selbst für ein erfolgreiches Studio wie Fox war das finanzielle Risiko zu groß, so viel Geld in ein damals unerprobtes Superhelden-Franchise zu investieren. Die genaue Summe, die Cruise verlangte, ist zwar nicht bekannt, jedoch war sie nach damaligen Maßstäben außergewöhnlich hoch. Über eine Empfehlung von Tom Cruise für Robert Downey Jr. kann ich nichts finden.
Gibt es eigentlich schon eine deutsche Comedy-Show, die einen Türken in so ein schlechtes Kostüm gepackt haben und den Iron Man genannt hat?
Wow.
Hast du mich? Ich denke einfach jetzt mal wie eine Comedy-RTL-Redaktion aus dem Jahr 2006.
Iron Man, nicht schlecht.
Sehr ja, gut. Oder bestimmt. Ja. Gab's doch bestimmt.
Nee, ich glaube nicht.
Susi, gab's einen Iron Man in der deutschen Comedy-Landschaft?
Ja, danke Luke für diese Aufgabe. Ich wünschte, ich könnte die Ergebnisse dieser Recherche sofort aus meinem Gedächtnis löschen. Nicht die deutsche Comedy-Landschaft hat sich mit Iron Man beschäftigt, sondern die sehr deutsche Milchindustrie in Form der allseits beliebten Molkerei Alois Müller, alias Müllermilch. Hier hat der wirklich sehr sympathische EcoFresh 2023 in einer Werbekampagne den Iron Man gespielt. Prost!
Ja, siehst du mal, EcoFresh ist der Iron Man für Müller.
Nein!
Danke, Susi. Um nicht zu sagen Süsi. Aber EcoFresh ist auch ein geiler Typ. Also EcoFresh finde ich, der darf das. Der hat Narrenfreiheit.
Also EcoFresh darf das, aber Müllermilch ist doch der Typ, der sich mit Alice Weidel persönlich getroffen hat, der Chef, oder? Und wenn die jetzt Iron Man machen, da wird ja schon wieder alles im Internet zusammenbrechen.
Das ist ja Joghurtwashing.
Ja. Gott.
Gott. Und Iron ist ein geiles Getränk.
Ja,
Alter, der Hype ist real. Ey, der Iron-Hype ist so real. Ich habe es lange nicht verstanden, weil ich das Salzige nicht verstanden habe als Geschmacksrichtung. Aber irgendwann mal nach dem Sport, so eine salzige Joghurt-Buttermilch. Oh, das haben die Türken drauf. Jesus. Oder, nee, Jesus ist falsch. Mohammed.
Es war jetzt mehrere falsche Stellen dabei. Ja. Salzige Flüssigkeit im Mund nach dem Sport und so.
Ey, Drink-Hypes, Club Mate. Club Mate verstehe ich auch nicht.
Nee, bin ich
Club
raus.
Mate schmeckt wie ein ausgedrückter Zigarettenfilter.
Alter, Club Mate ist getränketechnisch tatsächlich eine meiner größten Enttäuschungen. Das ist eines der größten Fails. So viele Leute haben mir gesagt, das wäre so geiles Zeug und haben das ständig gesoffen. Und dann habe ich mir das geholt, hab einen Schluck davon gesagt, was soll denn das? Wieso sauft ihr dieses Zeug? So, und damit war das für mich durch. Und damit habe ich auch jeden, der jemals mit so einer Flasche Club Mate ankam, habe ich wirklich die Verachtung spüren lassen. Also das ist so... Da bin ich raus. Da bin ich auch beim Iron und dann beim Mango-Iron übrigens. Ne? Bei meinem Lieblingsdönermann gibt es ja Mango-Iron. Ich liebe das. Das ist Wahnsinn. Oh. Das ist süß und salzig.
Mm. Ah. Noch ein Hype, den ich nicht verstehe, ist Dart.
Ey,
was soll die Scheiße?
Ey.
Warum spielen und gucken jetzt alle Dart?
Millionenquote. Irgendwelche Typen, mein bester Kumpel auch, der guckt, der macht dann früher Feierabend im Homeoffice, damit er irgendwie Dart-WM gucken kann, wie irgendwelche dicken Iren kleine Pfeile werfen. Da komme ich tatsächlich auch nicht ran. Das ist Wahnsinn. Nee. Das stimmt.
Ja, also wirklich, schafft ihr auch ohne mich. Apple Watch ist auch ein Hype, den ich hier aufgeschrieben habe.
Ja.
Hast du eine?
Nee, ich habe ja gar keine
Uhr. Ich habe auch keine. Ich habe auch keine Uhr. Ja, ich habe das nie auch als Statussymbol verstanden. Leute so, hey, ich habe jetzt Geld, ja. Ich muss mir eine Rolex kaufen. Habe ich nie verstanden.
Nee, bei Uhren bin ich das ja. Und bei Rolex war immer so auch meine große Angst wäre halt auch einfach, ey, wenn du so ein Ding, so ein Wecker für 5000 Euro an der Hand hast und ich irgendwo in einem Hotel in Celle wäre, so wie du jetzt gerade, ich würde das knallhart morgens da liegen lassen, vergessen.
Safe.
Das würde mir ständig passieren und dann wäre ich irgendwann pleite. So. Apple Watch habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Ich sehe jetzt immer Leute halt, die ihre Handys dann nicht mehr dabei haben, weil die ihre Watch auch schon senden und so weiter kann, die dann WhatsApp-Nachrichten auf der App.
Ja, Stress.
Das ist richtig nervig.
Alter, Stress. In der Klinik, wo ich war, gab es einen jungen Dude, mit dem ich irgendwann mal eine Pizza essen gegangen bin und der hatte so eine Angststörung, dass der Schiss hatte, dass er einen Herzinfarkt kriegt. Mhm. Das war immer so seine ständige, die Angst davor, an einem Herzinfarkt zu sterben und der war Anfang 20. Und der hatte so eine Apple Watch und ich saß bei dem im Auto und das hat die ganze Zeit Blutdruck und das und alles und die Schritte und so viele Schritte und so, das war alles. Und da habe ich mich auch so alt gefühlt, weil ich dachte, ey, Junge, das macht dich doch wahnsinnig.
Ja.
Alles zu checken, alles zu tracken.
Ich habe auch so ein paar Fitness-Heinis in meinem Umfeld, wo ich am Anfang ganz naiv dachte, die würden Uhren tragen. Die tragen gar keine Uhren. Das sind Fitnessarmbänder, die im Prinzip nur ihren Schlaf aufzeichnen und so ein Schwachsinn. Und ich frage, warum machst du das denn? Ja, ich will wissen, wie es mir geht. Dann sag ich dann,
ja, genau. Du weißt doch, wie es dir geht. Du musst doch nicht von einer fucking Uhr dir sagen lassen, wie es dir geht. Du weißt es doch. Wenn du gut geschlafen hast und dann guckst du auf deine Uhr und die sagt, du hast schlecht geschlafen, dann glaubst du der Uhr mehr als deinem eigenen Schlaf.
Ja.
Was für eine kranke Scheiße, ey. Das sind immer Männer. Diese Apple Watch tragen. Es gibt keine Frau, die das trägt.
Na, ich weiß es nicht. Bei dem Fitnessarmband ist auch eine dabei. Aber da würde ich dann doch sagen, dann trag doch lieber wieder direkt die Rolex, weil wenn du da drauf guckst, dann weißt du auch, wie es dir geht. Nämlich gut.
Ja. So, zu gut.
Da brauchst du kein Fitnessarmband. So, aber das ist wirklich, also diese komplette Überwachung des eigenen Körpers, dieser Gedanke der dauerhaften Selbstmanipulation und Optimierung, das zerfickt einfach deinen Kopf. Jetzt kannst du mir erzählen, was du willst.
Es ist auch Sisyphus. Du kommst ja nie an. Es gibt ja nie dann grün. Es ist auch, die Apple Watch weiß auch bei Frauen, die sie tragen, wann sie
ihren
Eisprung haben und wann sie fruchtbar sind, ich weiß nicht, warum die Firma Apple das, also überleg mal, was das für auch in Sachen Werbung für Möglichkeiten gibt, wenn du weißt, wann deine Kunden quasi ihren Eisprung haben, wann die fruchtbar sind, wann die ihre Tage haben.
Ja.
Ey, unglaubliche Scheiße.
Jetzt das Angebot für
die. Und diese Brille, wird auch kacke, ey. Diese Apple-Brille, diese Skibrille. Fuck off, ey. Das wird eine Scheiße. Das wird ein Hype auch haben. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Meinst du, das wird gehypt? Ich bin mir nicht sicher, ob das durchgeht. Das hängt ja noch so ein bisschen, ich meine, Google war ja schon mal früher dran, da gab es ja richtig Stress, weil Leute das sozusagen nicht akzeptiert haben, dass sie sozusagen mit so einer Brille von anderen überwacht werden, wenn sie durch die Straßen laufen und so weiter. Aber das Apple-Ding geht, glaube ich, in den Staaten ganz gut ab. Ne? Ich glaube, es kostet irgendwie $3.500 und die erste Rutsche ist irgendwie ausverkauft. So.
Die großen Stars, die reichen Stars werden das Ding tragen, werden das dann auch in ihre Stories packen, dann will man das ja. Ich habe einen am Flughafen in, natürlich Zürich, gesehen, der das Ding auf hatte. Frankfurt Hahn oder Düsseldorf-Weetz, in Deutschland siehst du das nicht, aber in Zürich hatte einer so ein Ding an und wirklich saß vor beim Mövenpick vor so einem Rösti-Teller und hatte die Skibrille auf und winkte so in der Mitte, einfach in der Luft rum, als wäre er bei Minority Report und ich dachte, Alter, fuck off, kein Bock auf die Scheiße.
Ja, bin ich auch raus. Brauche ich auch nicht.
So, noch ein Hype, den ich nicht verstehe, ist Rechtsextremismus. Da mache ich, glaube ich, auch nicht mit.
Echt nicht? Warum nicht? Ist doch ganz geil. Ist doch ganz geiler Hype.
The Hype is real, ey.
Also, ich komme aus dem Osten. Bei uns war das nie weg. Ne? Ich bin in den 90ern aufgewachsen. Jede Dorfparty hatte sozusagen den Dorfnazi, der dabei war. Da warst du kurz vorstellig, musstest sagen, hier, das ist Ingmar, der gehört zu uns, dem haust du nachher besoffen hier aufs Maul. Alles klar. So, also das war gang und gäbe. Da habe ich neulich auch mit Kumpels drüber geredet, dass der einzige Unterschied damals war halt, es gab halt kein Social Media, ne? Das heißt, diese ganzen Bekloppten.
Die treffen sich jetzt, ne?
Ja, die konnten sich nicht vernetzen und die treffen sich jetzt halt und dann hast du natürlich auf einmal eine ganz andere Macht dahinter, so.
Ja, sehr, also, dass das, Ich glaube, für mich, ich habe das immer so abgetan, als die sind halt dumm. Also wenn du im Jahr 2024 rechtsextrem bist, dann ist das, war das für mich immer dumm. Und das ist leider zu dumm gedacht meinerseits.
Ja.
Da sind auch sehr clevere Menschen dabei, Juristen, viele Juristen, die auch, glaube ich, so ein bisschen Spaß an der Aufgabe haben, mhm, an der Dekonstruktion, an den Schlupflöchern, durch Rhetorik versuchen, die Wahrheit zu verbiegen und neu zu beleuchten. Das ja, ist ein Hype, dessen Gegenhype ich sehr begrüße. Und wenn da
ja,
ja, die Demos, die leider so in Vergessenheit geraten werden, also so gute Nachrichten und gute Schlagzeilen, die einfach dann nicht mehr präsent sind, was, was ja medial auch sehr schade ist, da hoffe ich, dass der Hype der Gegendemos nicht aufhört.
Ja, schließe mich an. Ja. Sind wir mit dem Hype-Ding durch? Hat dich das generelle Hype-Thema interessiert, weil du selber mal gehypt warst?
Danke, dass du in die Vergangenheit gehst. Ich dachte, mein Hype ist noch voll da.
Du bist natürlich voll am Hypen.
Ich meine, schau dir mein Hotelzimmer an hier in Celle. Ich bin noch voll im... Ja, ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht, ab wann man das selber bei sich bemerkt. Oder ich werde oft gefragt, so gab es diesen Aha-Moment oder dieses Wow. Und aus der Binnensicht ist es, kann ich jetzt einfach nur beschreiben, dass es nie diesen Moment gibt, wo ja, du das tatsächlich checkst. Du läufst einfach mit. Es gibt nie den Moment, wo, also ich habe es nie genossen, nie den Moment gehabt, so ah, geil, läuft, sondern großer Hype erfordert große Arbeit und ein Reproduzieren und Rekonstruieren von Erfolg. Und das ist ein großer Stress, der ja, also wenn man Quantität hochfährt, leidet per Definition Qualität, und da irgendwie bei sich zu bleiben, ist ist schwer. Und Hype ist was Äußerliches und selten was Innerliches. Also
ja,
das kann ich abschließend dazu sagen.
Ja, gut. Ja. Jetzt könnte sich meine Frage eigentlich ja da auch noch anschließen. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass du Kanada hypst.
Ja, Mann.
Ja.
Ja. Das, was ist die Frage, genau? Also ja, wie meine Verbindung oder was soll ja, Kanada?
Was genau ist dieses Kanada-Ding, Luke? Und wärst du eigentlich gerne wieder da?
Ja, ich liebe Kanada. Kanada ist ein faszinierendes Land und spielt auch so in meiner Biografie einfach so eine große Rolle, weil es auch immer so ein Alleinstellungsmerkmal war. Ne? Also ich, es gab viele Einwanderer-Kids da, wo ich groß geworden bin, Fußballvereine und Schulen und viele Migra-Kinder. Und ich hatte halt immer dieses Kanada-Ding. Und jeder mag gefühlt dieses Land. Das ist ein wahnsinnig sympathisches Land. Gerade wenn man so Arschlöcher wie die USA nebenan hat,
ja,
dann wirkt man ja, dann strahlt man ja umso ja, mehr. Ne? Also Justin Trudeau ist ja wirklich so ein Popstar-Politiker, der das auch total bedient und diese Sympathie, diese weltweite Sympathiewelle reitet. Und ich finde es interessant oder für mich auch so in meiner Persönlichkeitsbildung, das auch zu hinterfragen und zu sagen, was ist eigentlich Kanada für ein Land? Wo komme ich da eigentlich genau her? Und was für eine Rolle spielt das in meinem Leben? Also mein Vater ist ja Kanadier und mein Vater ist ja nicht nur Kanadier, der ist Kanadier. Also wenn man sich meinen Vater so vorstellt und den so vor Augen hat, ist ein wahnsinnig kanadischer Mensch, oder? Okay. Du kennst ihn doch auch ja, mit ja, seinem Rauschebart ja, ja, und so. Also so stellt man sich doch den kanadischen alten Holzfäller vor.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das Flanellhemd fehlt. Ansonsten ist alles da.
Ja, und das ist für mich, weil ich auch eine, also geiles Verhältnis zu meinem Vater habe und den auch sehr mag und idealisiere, ist da auch viel Andockung, also viel Heimat ist auch Kanada, Spiegelstrich, mein Vater. Und wir haben da immer unsere Sommerferien verbracht, komplett 6 Wochen waren wir da an einem See und haben da geschwommen, Boot gefahren, hatten Freunde, waren so in Canadian Summer Camps, wo man da in alten Blockhütten wochenlang mit anderen Kids Kanu gefahren hat, Lagerfeuer, also sehr, sehr naturverbunden und einfach ein sehr, sehr sympathisches Land, aber ja auch mit einer sehr bewegten Geschichte. Und das, was ich habe nie wirklich, wenn man so die deutsche Geschichte sich anguckt und die Schuldfrage, das Dritte Reich und diese Aufarbeitung davon, hat mich immer beschäftigt, aber es hat mich nie wirklich emotionalisiert. Und ich habe mit meinen Freunden auch drüber gesprochen, wie das auch prägend ist für quasi deutsche DNA in der Jetztzeit. Ne?
Ja.
Also wenn man im Geschichtsunterricht dann in ein Konzentrationslager fährt, also wir da waren in Sachsenhausen in Berlin, Wir haben da die Holocaust-Gedenkmäler besucht, waren in den Museen und du kriegst das so mit. Und das war natürlich echt krass, in dieser Präsenz von diesem absoluten Bösen, in diesem Urbösen zu sein. Aber es hat nie mich in meiner DNA und in meiner Identität getroffen.
Im Sinne von, dass und du nicht gefühlt hast, dass das Teil von deiner Geschichte ist.
Genau.
Ja.
Was bei meinen Freunden ein großes Thema, also ich war dann irgendwie schneller mit einem Witz, was bei meinen Freunden immer so, ey, das geht gar nicht. Und also da waren irgendwie andere Themen. Wie ist das bei dir? Also ist diese Zeit für dich prägend? Und danach reden wir dann über Kanada und was da mein Thema ist.
Also das ist tatsächlich, ich finde es interessant, weil das natürlich bei mir eine ganz andere Andockung gibt darüber, dass meine Großeltern ja vertrieben sind, Schlesier waren und geflohen dann sind, natürlich vor der russischen Armee. Das heißt, da gibt es eine vertriebenen Geschichte andersrum dann wieder, ne? Und das hat den Blick darauf schon verändert, weil die Diskussionen, die da in dieser Generation immer stattgefunden haben, sind wir jetzt Täter, sind wir jetzt Opfer, ne? Das ist was bei denen ein ganz großes Thema war. Und weil man sich da nie so richtig einig sein konnte, hat man dann irgendwann gesagt, wir reden da nicht mehr drüber. Wir lassen
einfach unter den Teppich kehren, ja, und dann drüber stolpern.
Ja, ja, ne? Genau. Ja. Und das ist ja so ein ganz großes Ding in dieser Generation, dass sie gesagt haben, solange wir selber nicht mit uns im Klaren sein können, ob wir jetzt Täter oder Opfer sind, belasten wir vielleicht in guter Absicht die nächste Generation nicht mit den grausigen Geschichten aus dieser Zeit. Das übersieht natürlich, dass sich so Traumata in Familien ja einfach weitergereicht. Ja, die sind dann muss man nicht darüber geredet haben, aber sozusagen eine Mutter, die in irgendeiner Form misshandelt wurde von der russischen Armee, die wird ihr Kind anders aufziehen als eben eine Mutter, der das nicht passiert ist. So.
Ist das denn eigentlich auch in Fleisch und Blut? Also kann man Susi kurz mal fragen, ob sich Traumata tatsächlich auch in DNA widerspiegelt oder nur mental? Susi, bitte.
Die Vererbung von Traumata und Epigenetik zeigen, wie Erfahrungen unserer Vorfahren unsere Gene beeinflussen können. Durch epigenetische Veränderungen können Reaktionen auf Traumata, wie die instinktive Angst von frisch geschlüpften Eidechsen vor Schlangen, ohne direktes Lernen an Nachkommen weitergegeben werden. Diese Mechanismen ermöglichen es, dass bestimmte Verhaltensweisen, die für das Überleben wichtig sind, von Generation zu Generation übertragen werden, ohne dabei die DNA selbst zu ändern.
Also überträgt sich sozusagen über Generationen, trägt sich das durch, ja, Familien. Und das Verrückte ist ja dann, dass Kinder ja dann oft gar nicht mehr wissen oder gar nicht wissen können, woher ihr Problem kommt. Ja, also die haben auf einmal ein Problem oder ein Thema, von dem sie nicht wissen, was die Basis dafür ist, weil ihre Eltern schon gar nicht mehr wissen, warum sie bestimmte Dinge gemacht haben, weil deren Eltern und die Großeltern nie darüber gesprochen haben, was passiert ist. Und das finde ich faszinierend. Das habe ich jetzt auch erst kapiert, als ich nochmal so kleine Geschwister bekommen habe durch meinen Vater. Wie das auf die Kids übergeht, wenn da ungelöste Sachen sind in den Generationen davor. Und die wissen es ja, die können es ja gar nicht wissen. Du bist 9 oder 10 Jahre und du weißt gar nicht genau, woher kommt jetzt dieses Problem, was ich habe. Also von daher habe ich natürlich da eine andere Konnotation zu, würde jetzt aber nicht sagen, dass mich das sozusagen humortechnisch gebremst hätte, ja, sondern tatsächlich hat es mir immer eher dann eine Basis geboten, mich damit mehr auseinanderzusetzen als mit anderen Dingen. Also ich, was Geschichte angeht und so weiter, war ich sehr früh sehr viel interessiert und hab dann auch, und das ist ja, das haben wir neulich schon mal, als beim Thema Schule gesprochen haben, festgestellt, die wirklich spannenden Sachen, was Geschichte angeht, habe ich dann eigentlich erst in der Geschichts-AG gelernt oder mitbekommen, als es eben nicht mehr darum geht, irgendeine Zahl auswendig zu lernen, sondern wo wir gesagt haben, lass uns doch mal Leute aufsuchen, die hier in dieser Stadt gelebt haben, als die Alliierten da waren. Ja, lass uns doch mal mit diesen Menschen reden und mit Menschen aus den Generationen danach. Und dann sitzt du halt irgendwo bei irgendwelchen Leuten, die dir Sachen erzählen aus ihrer Realität, die im Realität, und diese Realität war halt Krieg. Und das verändert dann die Perspektive nochmal ganz anders. Es ist halt was anderes, als wenn der Panzer durch die Innenstadt rollt, als wenn du ein Buch liest, ne, was 1944 angeblich alles so und so passiert ist. Und deswegen gibt es natürlich eine Verbindung.
Ja, das war für mich, also diese Verbindung gab es natürlich auch. Und meine Oma hat ja auch aktiv unter den Nazis gelitten. Sie war tschechischer Hochadel und die Nazis haben ihr alles weggenommen und dass sie dann wirklich bitterarm in italienischen Vorstädten von Rom da vom Schloss kommend quasi nur noch in Nightclubs gesungen hat und sich ihr Essen erbettelt hat. Aber es war immer ein Die, ja, und nicht ein Wir. Also wenn wir damals über das Dritte Reich gesprochen hat, dann war das immer die. Die Deutschen haben das gemacht. Die haben das gemacht. Deswegen hat es nicht dieses prägende Identifikationsbildende,
aber da ist es auch,
was es für meine deutschen Freunde.
Ich wollte gerade sagen, da ist natürlich aber auch sozusagen Pro und Contra relativ klar. Ne? Und wenn ich sozusagen historisch dann auf meine Familie zurückgucke, das waren ja Deutsche in Gebieten, die jetzt nicht mehr deutsch sind. Ne, weil sie diese verlassen mussten und verlassen mussten sie die, weil die Alliierten kamen, beziehungsweise in dem Fall die Russen kamen und die kamen halt wegen den Nazis. Und jetzt ist die große Diskussion eigentlich bei diesen Leuten, gehören wir zu diesen Nazis? Waren wir eigentlich nicht auch diese Nazis? Ja, wir waren eigentlich auch diese Nazis, weil das waren ja unsere Nazis. Ja. So, und trotzdem hast du natürlich einen anderen Zugang dazu, wenn du dann deine Heimat verlierst, weil der Russe sagt, jetzt ist Schluss. Und da, also ich glaube, das sind so Generationskonflikte und Diskussionen, die ganz tief in der deutschen DNA, hätte ich jetzt fast gesagt, tatsächlich aber in der gesellschaftlichen Struktur verankert sind und auch heute noch, glaube ich, fest dran Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie Leute hier mit autoritären Systemen umgehen, mit Leuten umgehen, die bestimmte Ideen oder Formulierungen benutzen, weil diese Sachen halt die werden auch nicht über Generationen verschwinden.
Und wie sehr das, ne, das Bild des unter den Teppichkerns und drüber stolpern über die Hügel, die das dann erzeugt, wenn man es nicht aufarbeitet, habe ich in der 5., 6. Klasse oder 7. Klasse war es, glaube ich, erlebt, wo wir über diese Zeit gesprochen haben im Geschichtsunterricht und ich quasi naiv als Kanadier, da sind wir wieder beim Thema, gesagt habe, wenn das jetzt wieder starten würde, wären wir doch größtenteils dabei.
Ja.
Weil damals größtenteils die Leute dabei waren und hab dann von meinen Mitschülern große, nein, und wie kannst du sowas sagen, halt die Fresse, du hast doch keine Ahnung, bis hin zu, was willst du denn wissen, du scheiß Kanadier. Und dann war ich für einen Tag lang, der scheiß Kanadier, halt die Fresse, geh da zurück, wo du hergekommen, für einen Tag lang herrschte das, was ja... Also gut, jetzt gibt's Rassismus gegen Weiße, keine Ahnung, aber in dem Moment fühlte sich das an, bis zu einem Punkt, dass ich in der Klasse, 6., 7. Klasse, einfach in Tränen ausgebrochen bin, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Wie, es war auch eine Jungschule, katholische Jungschule, da war eh ein anderer Ton. Und bin da wirklich für einen Tag lang in quasi das Kostüm von jemandem reingerutscht, der tagtäglich vielleicht rassistisch beleidigt wird und das irgendwie so als Kanadier, was ist das überhaupt für eine Beleidigung, das ist ja gar nichts. Aber das hat sich doch für diesen einen Tag sehr real angefühlt und möchte das keineswegs vergleichen als jemand, der Mikroaggression oder auch Makroaggression jeden Tag aufgrund von Äußerlichkeiten oder Herkunft abkriegt. Aber das als kleine Geschmacksrichtung davon, das war schon echt heavy. Aber lass uns über die Kanadier sprechen und das Thema, was quasi da sehr in meiner Aufarbeitung stattfindet, und zwar, ich bin weißer Kanadier und muss halt auch da über diese Kolonialisierung des amerikanischen Kontinents sprechen, wie Europäer quasi in Schiffen rübergekommen sind, so 15. Jahrhundert, und einfach Massenmorde an den indigenen Völkern verursacht haben. Sowohl im Norden des Kontinents als auch Spanier, Portugiesen im Süden des Kontinents. Also es ist eigentlich eine komplette Okkupation dieses Striches auf der Welt, der ausradiert wurde. Und da bin ich ein Teil von. Das ist mein Fleisch und Blut. Ich als weißer Kanadier weiß das in meiner... in meinem Fleisch und Blut dieser Genozid stattgefunden hat. Und ich habe es gecheckt, 56 Millionen indigene Menschen, die ermordet worden sind auf diesem Flecken Erde.
Und dahin hast du dann aber wieder auch eine emotionale Bindung und kannst das sozusagen auf deine Familienentwicklung und deine kanadischen Wurzeln zurückführen. Also da gibt es etwas, da bist du dann.
Das ist mein Thema, total. Das ist mein Fleisch und Blut, das ist in meiner Blutslinie verankert. Wir, wenn man so die Mockridge von mir, Vater ist ja adoptiert, deswegen ist Fleisch und Blut immer ein großes Wort, aber wir sind ja aus England stammend rübergekommen, mütterlicherseits aus Irland. Und weiß einfach, dass in dieser weißen Blutlinie auf dem amerikanischen Kontinent im Namen meiner Familie wirklich grausame Dinge passiert sind, die jetzt noch nicht so weit zurück, gerade durch die Adoption ist das so ein bisschen schwierig, da wirklich zurückzuverfolgen, aber wirklich schlimmste Sachen, die bis hin zu ja den indigenen Völkern Decken schenken, die einfach mit Läusen und mit schlimmsten Dingen versetzt waren, dass die sich zudecken und daran krepieren und sterben. Was jetzt 2021 groß in der kanadischen Presse war und auch nochmal für meine Generation dieses Thema nochmal vor Augen geführt hat, sind diese Schools, diese Residential Schools. Das waren christliche Schulen, die dort eröffnet worden sind, wo man Kinder aus indigenen Völkern genommen hat und denen einfach den christlichen Glauben in den Hals reingestopft hat. Also ein komplettes Verkennen der eigenen Identität und Kultur, wirklich christlich indoktriniert worden. Und da gibt's also die große berühmte Schule ist die Kamloops School, die in British Columbia 2021 einfach 250 Kinderleichen, über 250 Kinderleichen nochmal hervorgeholt hat, die da gefunden worden sind. Und da geht man auch von aus, dass Tausende von Kindern einfach unterernährt, misshandelt, geprügelt, sexuell missbraucht wurden. Und das auf dem kanadischen Land im Namen von weißen Menschen, die das da kolonialisiert haben. Und das ist etwas, was ja mich sehr definiert, mich ja auch zwingt aufzuarbeiten und mich da zu educaten, wie man sagt.
Gibt es in der kanadischen Gesellschaft, was das angeht, eine besondere Form der Gedenkkultur? Gibt es irgendwelche Tage, an denen daran erinnert wird, irgendwelche Veranstaltungen, wo man sagt, wir weisen darauf hin?
Nicht genug, weil das tatsächlich noch in so einer, also die Deutschen haben quasi, also das komplette jüdische Leben existiert ja eigentlich nur noch also im Promillebereich in Deutschland. Auf dem nordamerikanischen Kontinent ist es so, dass man diese Reservate hat, wo man die Indigenen halt hingesteckt hat. Die dürfen halt Casinos betreiben und bei uns da, wo wir wohnen, haben die Cranberry-Felder, gehören denen. Das sind tatsächlich die Irokesen, die da Cranberry-Felder haben. Und ja, was ich so als Kind weiß, ist, dass es immer so Museen gab und Gedenkstätten. Es gab auch so Schleusen, wo wir dann quasi als reiche Weiße mit unseren Booten von dem einen See in den anderen über. Und da haben dann die Indigenen quasi für $2 die Schleuse betätigt und so. Also da existiert noch so eine Gleichzeitigkeit, die diese Schere total verdeutlicht. Aber es gibt natürlich Gedenktage, es gibt Aufarbeitung. Und jetzt so meine jüngere Generation, die das nochmal sehr viel mehr forciert als jetzt zum Beispiel die Generation meines Vaters. Aber auch so in denen, wie meine Nichten und Neffen jetzt groß werden, jetzt auch in Kanada, wir verbringen da immer auch alle Urlaub, dass wir wirklich versuchen, da Aufarbeitung und das Land zu ehren. Ne? Also wenn wir da jetzt essen, dann sprechen wir nicht nur ein Tischgebet, sondern wir ehren das Land, auf dem wir uns da befinden. Also wir haben da ein Haus stehen und das ist auch am Wasser und das ist toll, aber wir sagen vor jedem Essen oder vor jedem Lagerfeuer, das hier ist das Land der, oder wir befinden uns hier auf dem Land der die Anishinaabeg, dem indigenen Volk der Anishinaabeg, die da quasi vor uns gelebt haben. Und dass man das dahingehend einfach versucht, ein bisschen zu ehren und diese Kultur aufrechtzuerhalten.
Glaubst du denn, dass Kanada das Land, was es jetzt ist, ja, wahrscheinlich schon, also diese ganze, sagen wir mal, eher progressive Politik, die ganze Wahrnehmung nach außen eben als positives Beispiel für eine Demokratie, das basiert schon eben auch auf dieser scheußlichen Vergangenheit, ne? Das ist ja bei Deutschland nicht anders. Das ist wahrscheinlich die Parallele.
Ja, also ich will die Kanadier da nicht zu hoch loben, weil es wirklich noch viel Arbeit gibt und das sich abfeiern von Diversität ist dann auch PR. Also ja. Kanada ist in der Hinsicht ein bisschen auch der Harry Styles. Aber wenn ich jetzt so eine Stadt nehme wie Toronto, wo wir viel Zeit auch verbracht haben, das ist halt einfach die diverseste Stadt, ich glaube sogar der Welt. Susi, hilf uns da bitte.
Toronto, eine der größten Städte Kanadas, ist die vielfältigste Metropole weltweit. Fast die Hälfte der Einwohner ist im Ausland geboren. Und mit über 200 Nationalitäten ist die Hauptstadt Ontarios Heimat für italienische, irische, schottische, chinesische, philippinische, französische, jamaikanische, ostindische und ukrainische Gemeinschaften. Dieses kulturelle Kaleidoskop zeigt sich besonders in Stadtvierteln wie Chinatown, Greektown, Little Italy und Little India. Obwohl Englisch vorherrscht, werden auf den Straßen über 140 verschiedene Sprachen gesprochen.
So wahnsinnig divers. Da gibt's jedes Wochenende ein neues Festival, zum Beispiel das große Caribbean Carnival, immer Anfang August in Toronto. Das ist eine Riesenparade, wo die Caribbeans gefeiert werden. Ein
geil.
Großer Pride Month, also Schwulen- und Lesbenbewegung, die da schon sehr präsent ist, die sehr plakativ ist, groß ist, Teil des Stadtbilds ist. Ist ein bisschen auch so, also sehr viel so T-Shirts und sehr PR, ne? Also
ja.
So, ist ja dann so Gap, die dann so Rainbow-T-Shirts machen. Da weiß man jetzt auch nicht, wie man das finden soll, aber wir haben da zum Beispiel Freunde, die ein lesbisches Ehepaar sind, und die eine war, muss man leider mittlerweile sagen, Pfarrerin an der Kirche, und die haben durch Samenspende 2 Kinder bekommen und sind großartige Eltern. Die mit den Kindern sind wir seit 30 Jahren befreundet, und wir waren auf dieser lesbischen Hochzeit, da war ich 10 Jahre alt, also ich habe da wirklich mit Nagellack und Rainbow-Flaggen vor 20 Jahren schon romantiert, und das war Teil meines Bildes. Und jetzt, wenn ich das so sehe, wie das in Deutschland jetzt so anfängt mit Nancy Faeser und einer Regenbogenbinde in Katar, denke ich mir so, wow, das ist halt wirklich Level One. Ja. Und umso lustiger finde ich das, wenn mir das auch versucht wird abzusprechen. Also, dass man mich aufgrund meiner medialen Definierung und Geschichte dann in so eine Fascho-Ecke versucht zu schubsen. Also ich bin, es gab ja diese Dieter Nuhr-Parodie vom ZDF-Magazin Royal, wo ja. So ein paar Künstler
stimmt,
aufgetreten
da
sind.
Ja, dabei. Also wurdest du ja auch quasi parodiert.
Ja, da gab es auch einen Typ, ich war noch nie bei Nuhr, aber dreimal bei Böhmermann. Aber trotzdem habe ich das da in die Nuhr-Sendung geschafft. Und da wurden wir ja dann durch die Band Team Scheiße hinten als Faschisten deklariert. Ne? Also bist du Anti-Antifa, bist du Fa. Ne? Also wir waren... Und das fand ich halt echt geil, dass man sagt so, ey, ich bin Teil der kanadischsten oder der diversesten Stadt der Welt durch Toronto, und das ist Teil meiner DNA und Kultur. Und ich habe mit Nagellack schon auf Lesbenhochzeiten getanzt, wo Böhmermann selber das N-Wort in irgendwelchen Podcasts wie Karnevalskamelle durch die Gegend geworfen hat. Aber ich bin das Problem. Das finde ich halt echt irgendwie auch sehr deutsch, dass man dann mit Etiketten anfängt,
ja,
da so rumzuwerfen.
Also, ja, also da würde dir jetzt wahrscheinlich, da könnte jetzt Dieter Nuhr auch einen langen Vortrag zu halten, wahrscheinlich.
ja, über die Etikette. Ja.
Ja, über die Etiketten, die verteilt werden, um sich bestimmte Argumentationen halt einfach zu erschließen, und dann braucht man halt nicht mehr drüber nachdenken. Das ist ja tatsächlich meistens auch ein bisschen denkfaul, weil es natürlich einfach erleichtert, Sachen, die man auswendig gelernt hat oder irgendwo gehört hat, jemanden aufzudrücken. Ne? Man hat das Etikett, was man dran klatscht, und wenn ich das Etikett habe, dann fällt es mir auch leicht, darüber zu argumentieren oder zu urteilen. So.
Also ich bin ja niemand, der, also ich kann ja mal ein kleines Mediengeheimnis ausplaudern.
Oh, jetzt?
In diesem Podcast. Das ist jetzt hier richtig.
Zum Feierabend noch ein Geheimnis, ja, jetzt wird's spannend, hau raus.
Diese Dieter Nuhr-Geschichte, das war echt ganz geil. Ich wusste im Vorfeld, dass das kommt,
ja,
weil jemand aus der Redaktion uns geschrieben, das ist kein Scheiß, jemand aus der Redaktion hat mir geschrieben, so, ey, da kommt so eine, damals wird so eine Art Deepfake-Nummer.
Ja.
Ich glaube, damals war das wahrscheinlich noch so als Idee Deep. Und da werdet ihr parodiert und ihr werdet so, ne, als Rechts-Comedians irgendwie so dargestellt. Und das Witzige war, in dieser Idee, die den Spiegel vorhalten, Leuten, die normalerweise den Spiegel vorhalten, das war so die Idee. Und inkludiert in dieser Idee war, dass die davon ausgegangen sind, dass wir uns darüber empören. Die da porträtiert werden, sollten sich im Nachgang sagen, das geht doch nicht und hier irgendwie scheiße und wie scheiße. Um dann macht die Nummer nämlich einen vollen Bogen zu sagen, wenn ihr mal dran seid, dann habt ihr nämlich ein Problem damit.
Und das ist nicht passiert.
Das ist aber nie passiert.
Richtig. Richtig. Da kann man ja auch über Dieter Nuhr sagen, was man will, aber der hat das einfach in einer Form cool weg ignoriert. Das ist, wie du richtig sagst, dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Also man hat wahrscheinlich gedacht, der würde dann in seiner Sendung wieder 10 Minuten drüber reden, und dann kann man selber eine Sendung darüber machen, wie Dieter Nuhr über diese Parodie geredet hat. Und dazu ist Dieter, glaube ich, einfach zu schlau. Also der ist einfach zu schlau, um sich da drauf zu setzen. Und ich weiß bei dem halt einfach auch, ich meine, ich habe den jetzt sehr lange nicht getroffen, ich war ja auch sehr lange nicht in seiner Show als Gast, aber ich war ja früher in Anführungszeichen regelmäßig da. Und aus so ein, zwei persönlichen Gesprächen weiß ich auch genau, dass dem das alles sehr, sehr bewusst ist und der sich auch sehr, sehr klar für diese Positionierung, die er da jetzt hat, entschieden hat. Also dieses anarchisch dagegen stehen, das ist dem schon auch noch irgendwie inne, weil er sagt, wenn ihr bestimmen wollt, was jetzt der Mainstream ist, dann zeige ich euch mal, wie kräftig ich dagegen stehen kann und wo tatsächlich eine große Anzahl von Menschen noch sagt, ja genau. Und ich glaube, das ist ja, was ganz viele dann immer oder aus einem bestimmten Spektrum einfach an Dieter nur stört, ist, dass er sozusagen immer noch sehr, sehr viele Menschen oder sehr, sehr vielen Menschen einfach so aus dem Herzen und aus dem Kopf spricht. Also ganz, ganz viele Leute sehen die Welt so, wie der nur die sieht. Und das kannst du halt nicht wegdiskutieren. Da kannst du dich mit beschäftigen, da kannst du was zu sagen. Aber so zu tun, als wäre er jetzt auf einmal wesentlich ein Rechtsextremer oder was ich weiß, das wird überhaupt nichts lösen. Das bringt einfach nichts.
Ja, das ist immer so eine spannende... Ja, da sind wir so bei dem... 0 und 1, ne? Schwarz-Weiß, ja. Das sind die Guten, das sind die Bösen, alle beanspruchen, das für sich auf der richtigen Seite zu stehen. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Humorschaffende muss es einfach sein, darauf zu gucken und die Widersprüchlichkeit davon hervorzuheben und einfach Spaß damit zu haben.
Ich sag mal, die Grundbasis sollte immer sein, dass man den Imker, den man in seiner Sendung verarscht hat, nicht verklagt.
Ja.
So, sind wir durch für heute. Müssen wir noch eine Verbesserung der Welt schaffen? Eigentlich ja, ne? Wir müssen nochmal. Hast du noch was?
Ja, und da wären wir jetzt auch bei dem, was wir in Kanada versuchen, auch zu leben, oder was wir versuchen, jetzt meine Brüder und ich der nächsten Generation auch so mitzugeben, dass man den Umgang mit Geschichte aktiver gestaltet.
Ja.
Und dass man wirklich kulturell aneignet. Also, dass man das wirklich macht. Ich finde, ne, Kanada und der Genozid an indigenen Völkern ist für mich ein emotionales Thema. Deswegen sollte meiner Meinung nach nicht Karl May Bücher zensiert, gar verboten oder nicht weitergeführt werden. Sondern man muss, oder dass man verbietet, dass Kinder sich an Fasching, Karneval als Indigene
bekleiden,
respektive
ja.
Indianer zu bekleiden, sondern dass man sagt, mach das, aber hab halt das Gespräch,
ja.
Was es beinhalten muss, dass ja. Man das machen kann. Zu sagen, ey,
ja.
Karl May hat dieses Buch geschrieben, da sind folgende Klischees drin, weil man folgende Fakten ausgeklammert hat und Heldengeschichten erzählen wollte.
Ja.
Das ist doch, so wird doch Geschichte lebendig. Und das geht in vielerlei Hinsichten, indem man wirklich die Kulturen und Dinge vermischt. Jetzt ist aktuell Ramadan und ich unterhalte mich da mit so türkischen Freunden von mir, die das aktiv betreiben, die einfach sagen, ja, das ist ja auch geil für den Körper, wissen wir doch, sehr Intervallfasten. Also klar, gibt's da eine religiöse Geschichte drumrum. Aber das ist auch einfach gut für den Körper, ja, mal ja. So ja, zu entschlacken. Ja. In der jüdischen Kultur gibt's Schabbat, wo von Freitagabend bis Samstagabend man komplett auf technische Geräte verzichtet und auf Technik verzichtet, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Gar nicht so eine schlechte Idee im digitalen Zeitalter.
Richtig,
ne?
Ja.
Also versuchen voneinander zu lernen und kulturelle Aneignung mal auszuklammern und zu sagen, lass uns doch das Leben, wir wissen so viel über das Leben, wir wissen so viel über Kulturen und Bräuche und Gesellschaften, wir können das wie ein Buffet zusammenstellen, ne? Und so wie im Sport, dass man sagt, ich mache morgen Yoga, dann gehe ich laufen, dann gehe ich Krafttraining machen und dann Krav Maga, hat das einen positiven Effekt auf meinen Körper, kann es auch einen positiven Effekt auf unser Leben und auf unsere Gesellschaften haben, wenn wir buffetmäßig das Beste von allem irgendwie zusammensuchen und ein individuelles, tolles, buntes, diverses Leben gestalten. Deswegen kulturelle Aneignung als Verbesserung der Welt.
Ja, sehr gut, sehr gut. Bin ich dabei? Finde ich einen richtigen Ansatz. Ich habe noch gedacht, ich würde jeden, der eine Terrasse besitzt, mit einer Solaranlage ausstatten auf Staatskosten.
Ja.
Jeder, der eine Terrasse hat, sollte eine Solaranlage haben, weil ich, das müsste man natürlich mathematisch mal durchrechnen, aber ich glaube, der Energieverbrauch in diesem Land würde signifikant in einigen Bereichen sinken, wenn jeder durch diese Solaranlage auf seiner Terrasse Teile seines Hauses betreiben könnte, über Strom, der sozusagen aus dem Himmel, vom Himmel fällt. So.
Welcome in Germany.
Ja.
Ich habe eine Dachgeschosswohnung.
Ja.
Wollte mir Solar Dachpaneele draufpacken, ja. geht nicht wegen Denkmalschutz.
So, genau solche Geschichten meine ich nämlich. So, das ist nämlich alles, das ist alles Bullshit, der uns aufhält, der nichts bringt. Sorgt einer dafür, dass jeder so eine Solaranlage, jeder, der so eine Terrasse hat oder so ein Ding hat, der kriegt einfach vom Staat so eine Solaranlage. Und das, was man sozusagen an Energiekosten spart, das ist wahrscheinlich als Faktor so viel höher als die Kosten, die man dadurch hat.
Zack, Welt verbessert. So easy. Viel übereinander kennengelernt. Ihr habt Kanada ein bisschen kennengelernt und ich freue mich. Meine Freunde kommen dieses Jahr das erste Mal mit. Also ich habe echt Freunde eingeladen und die kommen da mit und werden dann ein paar Wochen da eintauchen. Und das wird auch nochmal richtig toll. Da werde ich richtig so ein unangenehmer. Kennst du so den einen, der ein bisschen Italienisch kann und immer auf Italienisch im Restaurant bestellt?
Ja, scusi.
So, genau. Das werde ich sein und zwar 2 Wochen am Stück und meine Freunde werden mich danach hassen.
Ja, gut. Gut, also heute, du bist in Celle, dann bist du nächste Woche auf Tour noch, ja, ne?
Ja, nächste Woche ist ja Ostern, da feiern wir die Auferstellung von JC und den heiligen Osterhasen und dann geht's weiter. Also ich bin noch unterwegs, macht auf jeden Fall großen Bock und ich liebe es. Ich liebe auch die kleinen Städte. Hatten wir ja auch schon mal.
Ja.
Die Celles, Bad Homburgs.
Ja, das.
Die Fuldas dieser Welt.
Das kann schon wild sein. Ja, das kann schon wild sein. Da wünsche ich viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2life ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.